ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine erreicht nach den Worten von Präsident Selenskyj bei ihrer militärischen Offensive in der russischen Region Kursk ihre Ziele. Wir sprechen gleich über die aktuelle Lage im russischen Grenzgebiet. Außerdem, wie geht es mit den Ukraine-Hilfen weiter? Ist der Nachschub von Waffen gefährdet? Und US-Außenminister Blinken ist zu weiteren Verhandlungen über eine Waffenruhe in Israel eingetroffen und bezeichnet diese als letzte Chance. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 19. August um 16.30 Uhr. Mit der seit zwei Wochen dauernden Offensive bei Kursk hat die Ukraine den Krieg gegen die russische Invasion erstmals auf das Gebiet des Gegners verlagert. Es ist auch das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wieder ausländische Truppen auf russischem Staatsgebiet stehen. Das hohe Tempo der ersten Tage der Offensive kann die ukrainische Armee derzeit zwar nicht mehr halten, doch sie schafft es offenbar, ihre Stellung zu konsolidieren und zumindest stellenweise weiter vorzurücken. Und die Kämpfe werden anscheinend intensiver. Präsident Selenskyj hat sich nochmal präziser zu den Zielen des Kursk-Manövers geäußert. Aus Kiew berichtet Peter Sawicki.
Soldaten bewegen sich in kleinen Gruppen über Schotterwege im Windschatten gepanzerter Fahrzeuge leicht geduckt vorwärts und feuern mit ihren Maschinengewehren. Andere werfen auf einem Feld Granaten auf Stellungen, wo sie russische Truppen vermuten. Kurze Videos, die derzeit in ukrainischen Medien zu sehen sind, suggerieren, dass die Kämpfe in der russischen Region Kursk intensiver werden. In der Folge sind auf ukrainischer Seite auch Verluste zu beklagen, wenngleich in begrenzter Zahl, so Offizier Artyom gegenüber dem ARD-Studio Kiew. Es gibt Verwundete. Das sind verschiedene Verletzungen, verursacht durch Drohnen oder infolge von Minenexplosionen. Das Gebiet dort ist stark vermint. Es gibt auch Einschusswunden. Es ist nicht so, dass es keinen Widerstand gibt. Aber verglichen mit meinen Erfahrungen etwa vom Jahr 2022 hatte ich mit höheren Verlusten gerechnet. Auch Militärexperten beobachten bisher keine übermäßige Antwort Russlands in Kursk. Vielmehr schafft es die Ukraine offenbar, weiter vorzurücken, wenn auch nicht im gleichen hohen Tempo wie zu Beginn der Offensive. Laut dem unabhängigen Portal Deep State haben Kiews Truppen dennoch weitere Ortschaften in Kursk unter ihre Kontrolle gebracht. Hinzu kommen offenbar erfolgreiche Schläge gegen die gegnerische Logistik. So hat die ukrainische Luftwaffe laut russischen Quellen drei Brücken in der Region Kursk zumindest schwer beschädigt. Zuvor war von zwei Brücken die Rede gewesen. In jedem Fall dürfte dies den Nachschub für Moskaus Truppen in Kursk Analysten zufolge wesentlich einschränken. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj präzisierte derweil weiter die Ziele hinter dem nun fast zwei Wochen andauernden Vorstoß nach Kursk. Zu unseren Defensivaufgaben gehört allgemein, das russische Kriegspotenzial so stark wie möglich zu zerstören. Das beinhaltet auch die Schaffung einer Pufferzone im Zuge unserer Operation in Kursk. Je mehr Russlands Armee, Staat und Wirtschaft Schaden nehmen, umso näher rückt für uns ein gerechtes Ende der Aggression. Heißt also, eines der unmittelbaren ukrainischen Ziele könnte die Entlastung etwa des grenznahen Gebietes Sumy sein, das seit Monaten unter enormem Beschuss steht. Hinzu kommt wohl auch ein möglicher Austausch von Gefangenen, den die Ukraine nach der Ergreifung zahlreicher russischer Soldaten in Kursk anstreben könnte. Insgesamt erreiche die Ukraine dort weiterhin ihre Ziele, so Selenskyj weiter. Dazu könnte auch gehören, das in Kursk kontrollierte Gebiet als politisches Druckmittel gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin zu nutzen. Der Militärexperte Oleksij Melnik stellt fest, dass die Ukraine wohl auf beträchtliche Ressourcen in Kursk zurückgreift. Gleichzeitig hält sich Kiew aus seiner Sicht verschiedene Optionen offen. Ich schätze, dass 10.000 bis 15.000 ukrainische Soldaten im Einsatz sind. Wir sehen bisher auch, dass die Ukraine militärisch geschickter als die Gegenseite vorgeht. Die Ukraine plant überdies nicht, das Gebiet dauerhaft zu besetzen. Die Truppen sollen also grundsätzlich manövrierfähig bleiben. Heißt, die Ukraine könnte sich aus Kursk, wenn nötig, auch wieder zurückziehen. Anzeichen dafür gibt es derzeit aber keine, eher im Gegenteil.
Die Bundesregierung wehrt sich gegen den Eindruck, sie fahre die Ukraine-Hilfe zurück. Ein Regierungssprecher hat gesagt, dass es bei der Zusage des Kanzlers bleibt, wonach das Land so lange wie nötig unterstützt werde. Der Sprecher hat damit auf einen Medienbericht vom Wochenende reagiert, wonach der Bund wegen der angespannten Haushaltslage vorerst keine neue Militärhilfe für die Ukraine mehr freigeben will. Wie die Ukraine-Hilfen allgemein in Zukunft aussehen sollen und woher die Waffen kommen, dazu jetzt Informationen von Helga Schmidt in Brüssel.
In der NATO ist Deutschland eine Ausnahme. Berlin gehört zu den wenigen Hauptstädten im westlichen Bündnis, wo die Regierung schon feste Zusagen gegeben hat, wie es im kommenden Jahr mit der Ukraine-Hilfe weitergehen soll. 4 Milliarden Euro hat Deutschland versprochen. Dagegen wollten die meisten anderen NATO-Mitgliedsländer beim letzten Außenministertreffen im Juni keine Festlegung, was über 2024 hinausgeht. Eine krachende Niederlage musste NATO-Generalsekretär Stoltenberg da einstecken, als er klare Zusagen forderte und versuchte, die Waffenhilfe für die Ukraine endlich auf eine feste Grundlage zu stellen. Verlässlich und kalkulierbar nach einem Schlüssel, das wollte Stoltenberg zum Beispiel anteilig zum NATO-Beitrag oder aber anteilig zur Wirtschaftskraft eines Landes. Viele Länder leisten jetzt schon deutlich mehr, als sie demnach müssten, die baltischen Länder zum Beispiel, aber auch Deutschland, die Niederlande und Dänemark. Das Problem bei der Militärhilfe für die Ukraine kommt aus ganz anderen Ländern, auch aus großen EU-Ländern. Frankreich, Italien und Spanien sträuben sich gegen feste Zusagen. Ob das nun an der hohen Staatsverschuldung der drei Länder liegt oder eher daran, dass aus Sicht von Paris, Rom und Madrid die russische Bedrohung einfach weiter entfernt erscheint. Die Zurückhaltung der drei ist in Brüssel bei der NATO ein Reizthema. Denn Frankreich, Italien und Spanien kommen zusammengerechnet bisher nicht mal auf ein Viertel der Militärhilfe, die Deutschland für die Ukraine allein geleistet hat. Nicht nur die Bundesregierung sieht darin ein Problem, auch bei der NATO sieht man Risiken. Dann nämlich, wenn die USA ihren Beitrag für die Sicherheit Europas reduzieren, auf dramatische Weise. Wenn Donald Trump die Wahlen gewinnt, aber auch bei den Demokraten gibt es seit langem Forderungen, dass die Europäer selbst mehr tun müssen für die Verteidigungsfähigkeit gegen Russland. Dafür aber gibt es noch nicht viele Anzeichen, im Gegenteil. Italien und Spanien gehören zu den wenigen Ländern, die immer noch weit entfernt von der NATO-Vorgabe liegen, wenigstens 2% ihrer Wirtschaftskraft für die Verteidigung auszugeben. In einem Punkt sind die Europäer sich aber einig. Alle hoffen, dass mit den Zinserträgen aus den russischen Staatsanleihen möglichst schnell die Waffen finanziert werden können, die die Ukraine braucht.
Kommen wir jetzt zur Lage im Nahen Osten. US-Außenminister Blinken ist zu weiteren Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg in Israel eingetroffen. Vor seiner Ankunft hatte er die Gespräche als vielleicht letzte Gelegenheit bezeichnet, die israelischen Geiseln nach Hause zu holen, eine Feuerpause zu erreichen und die Parteien auf einen besseren Weg zu dauerhaftem Frieden zu bringen. Inzwischen ist Blinken mit Israels Staatspräsident Herzog und Regierungschef Netanyahu zusammengekommen. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Am Anfang eines Tages des eindringlichen Werbens für ein Gaza-Abkommen traf der US-Außenminister Israels Staatspräsidenten. Yitzhak Herzog warf der Hamas vor, sich in den Verhandlungen nicht zu bewegen. Sein Gast aus den USA, Antony Blinken, richtete einen eindringlichen Appell an beide Konfliktparteien.
This is a decisive moment.
Dieser Moment ist entscheidend. Die wahrscheinlich beste und vielleicht letzte Gelegenheit, die Geisel nach Hause und eine Feuerpause zu bekommen, sowie alle auf einen besseren Weg zu bringen für Frieden und Sicherheit.
To enduring peace and security.
Washington macht Druck, will eine Vereinbarung. Deshalb ist Blinken kurzfristig und zum mittlerweile 9. Mal seit dem Terrorüberfall der Hamas nach Israel gereist. Für Gespräche mit der israelischen Führung, mit Premierminister Netanyahu, mit Verteidigungsminister Gallant und eben mit Staatspräsident Herzog. Überzeugungskraft scheint nötig. Israelische Medien berichten übereinstimmend, Regierungschef Netanyahu halte die Erfolgsaussichten der aktuellen Verhandlungen für gering. Das von den Vermittlern vorgelegte Rahmenabkommen sieht einen Abzug israelischer Truppen aus den bevölkerten Gebieten des Gazastreifens vor. Netanyahu besteht aber auf einer Truppenpräsenz an der Grenze des Küstengebiets zu Ägypten und in einem Korridor, der den Gazastreifen in Nord und Süd teilt. Der ehemalige israelische Unterhändler für Geiselfragen und Ex-Geheimdienstmitarbeiter Yaron Blum sieht trotz der bestehenden Differenzen Aussichten auf eine Einigung. Blum sagte im Interview mit dem israelischen Sender 103 FM, Die Verhandlungen stecken noch nicht in einer Krise. Die Stimmung ist zwar nicht mehr so optimistisch, wie sie noch am vergangenen Wochenende war, aber Blinken ist angereist und das stellt eine echte Gelegenheit dar, den Deal abzuschließen. Es ist wirklich die letzte Chance. Wir werden hier keine weiteren Besuche der Amerikaner erleben, denn sie werden sich jetzt den anstehenden US-Wahlen widmen. Israels Ministerpräsident Netanyahu steht unter starkem innenpolitischem Druck. Einer aktuellen Umfrage zufolge wollen zwar rund 2/3 der Israelis ein Abkommen, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner lehnen eine Vereinbarung aber ab und drohen mit einem Austritt aus dem Regierungsbündnis. Anthony Blinken kennt diese Ausgangslage. Am Morgen vor seinen Gesprächen in Israel unterstrich der US-Außenminister:
It is time for it to get done.
Es ist Zeit für einen Deal und um sicherzustellen, dass keine Schritte unternommen werden, die diesen Prozess gefährden. Es ist Zeit für alle Ja zu sagen und nicht nach Ausreden für ein Nein zu suchen. Das richtet sich auch an die Hamas. Die Terrororganisation hat den jüngsten Vorschlag für ein Abkommen abgelehnt und wirft den Vermittlern vor, einseitig israelische Positionen übernommen zu haben. Beobachter gehen davon aus, dass nun Ägypten und Katar, die zusammen mit den USA in dem Konflikt vermitteln, den Druck auf die Hamas erhöhen werden, einer Vereinbarung über eine Feuerpause und die Freilassung der Geiseln zuzustimmen. Die Bevölkerung von Tel Aviv ist unterdessen offenbar einem Terroranschlag entgangen. Gestern Abend explodierte im Süden der Stadt ein Sprengsatz in einem Rucksack, den ein Fußgänger trug. Der Mann wurde zerfetzt, seine Identität ist noch nicht bekannt. Ein Passant erlitt Verletzungen. Die israelischen Sicherheitsbehörden gehen nach ersten Ermittlungen von einer Fehlfunktion des Sprengsatzes und einer geplanten Terrorattacke aus.
280 getötete Mitarbeiter in 33 Ländern, mehr als die Hälfte davon im Gazastreifen. So lautet die traurige Bilanz des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten. Es bezeichnet in seinem Bericht 2023 als tödlichstes Jahr für die weltweite humanitäre Gemeinschaft. Zum Vergleich, im Vorjahr waren 118 Helfer getötet worden. Charlotte Voss mit Einzelheiten.
Hauptgrund für den Anstieg um mehr als 130% ist der Nahostkrieg. Allein in den ersten 3 Monaten, also von Oktober bis Dezember, sind im Gazastreifen 163 Helfer ums Leben gekommen. Im Sudan und im Südsudan waren es 25 bzw. 34 humanitäre Hilfskräfte. Auch in Israel, Syrien, Äthiopien, der Ukraine, Somalia, Myanmar und der Demokratischen Republik Kongo wurden Helfer getötet. Die meisten von ihnen waren Ortskräfte. Heute, am Tag der humanitären Hilfe, appelliert UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die Mitglieder der Vereinten Nationen, Angriffe auf Zivilisten zu beenden, alle humanitären Helfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Bei so vielen Toten hätten Menschlichkeit, Verantwortung und Führungsstärke versagt.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.